Hör genau hin. Zwischen deinem Herzschlag und der Stille liegt ein Raum, in dem Worte zu Bildern werden und Bilder zu etwas, das bleibt. Du hörst Sybos Midnight Stories. Eintauchen in die Dunkelheit der Geschichten.
Stimme aus dem Keller. Der Himmel hing tief über dem Friedhof, als hätte er sich aus Respekt vor dem Anlass verdunkelt. Der Regen fiel in dünnen, gleichmäßigen Fäden, die den frisch ausgehobenen Boden in dunkle Schlieren verwandelten. Franka stand reglos da, den Kragen ihres Mantels hochgeschlagen, während der Sarg ihrer Mutter langsam in die Erde hinabsank. Sie spürte die Blicke der anderen Trauergäste, doch sie fühlte sich seltsam losgelöst, als würde sie eine Szene beobachten, die nicht wirklich zu ihr gehörte. Ein herzliches Beileid. Eine Stimme, eine Hand an ihren Arm, ein flüchtiger Druck. Franka nickte, ohne hinzusehen. Die Worte prallten an ihr ab wie Regentropfen an einem Fensterglas. Die Menschen verschwammen zu einer grauen Masse, die sich nach und nach auflöste, bis sie schließlich allein vor dem Grab stand. Der Regen hörte abrupt auf, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Die Stille danach war beinahe unnatürlich. Franka atmete tief ein, doch die Luft fühlte sich schwer an, als würde sie etwas Unsichtbares mit sich tragen. »Mach's gut, Mama«, flüsterte sie. Es klang nicht so, wie sie es sich gewünscht hätte. Zu hart, zu spät. Das Elternhaus lag nur wenige Straßen entfernt. Ein altes Backsteinhaus, dessen Fensterläden im Wind klapperten, als würden sie sie begrüßen oder warnen. Franka hatte es seit Jahren gemieden. Zu viele Erinnerungen, zu viele Fragen, die nie gestellt worden waren. Doch jetzt gehörte es ihr, zusammen mit allem, was darin verborgen lag. Als sie die Haustür öffnete, schlug ihr ein Geruch entgegen, der sie sofort zurück in ihre Kindheit katapultierte. Staub, altes Holz, ein Hauch von etwas Metallischem. Aber darunter lag etwas Neues, etwas Kaltes, etwas, das nicht hierher gehörte. Sie stellte ihre Tasche ab und ging langsam durch den Flur. Alles war noch genau so, wie sie es kannte. Die Standuhr, die seit Jahren nicht mehr lief, der schwere Esstisch, die gestickten Decken über den Sesseln. Und doch wirkte das Haus verändert, als hätte es in den letzten Jahren den Atem angehalten. Erst als sie die Kellertür erreichte, blieb sie stehen. Die Tür war zugemauert. Nicht grob, nicht hastig, sondern sauber. Glatt, fast professionell. Ein dicker, dunkelroter Vorhang hing wie immer davor. Derselbe, der schon in ihrer Kindheit dort gehangen hatte. Damals hatte er nur den Blick auf die Tür zur Kellertreppe verdeckt. Jetzt verbarg er eine Wand, die es früher nicht gegeben hatte. Franka strich mit den Fingern über den Stoff. Er fühlte sich kalt an. »Warum, Mama?«, murmelte sie. Franka runzelte die Stirn. Der Keller war früher frei zugänglich gewesen. Sie erinnerte sich an die Einmachgläser, an den Geruch von feuchtem Beton, an die Spinnenweben in den Ecken. Aber diese Konstruktion, die war neu. Und sie war eindeutig absichtlich. Sie strich mit den Fingern über die Mauer. Der Putz war glatt, fast zu glatt. »Warum, Mama?«, murmelte sie erneut. Keine Antwort. Nur die Stille des Hauses, die sich wie ein schwerer Mantel über sie legte. In dieser Nacht fand Franka keinen Schlaf. Sie lag im alten Kinderzimmer, lauschte dem Wind, der gegen die Fensterläden drückte, und versuchte, die Gedanken zu ordnen, die sich wie ein Schwarm aufregender Vögel in ihrem Kopf bewegten. Immer wieder glitt ihr Blick zur Tür, als würde sie erwarten, dass jemand hereinkam. Kurz nach 2 Uhr nachts hörte sie es zum ersten Mal. Ein Geräusch. Leise, kaum wahrnehmbar. Ein Kratzen? Ein Wispern? Franka hielt den Atem an. Dann wieder, diesmal deutlicher. Eine Stimme. Gedämpft. Von unten. Aus dem Keller. Sie setzte sich auf. Das Herz schlug schneller, als sie es wollte. Sie lauschte, die Decke bis zum Kinn hochgezogen.
»Bitte!«
Ein Hauch, ein Flehen, ein Wort, das kaum ein Wort war. Franka schloss die Augen. Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein. Doch die Stimme kam wieder. Und dieses Mal klang sie, als würde sie ihren Namen sagen.
»Franka!«
Der Morgen nach der Beerdigung begann mit einem Licht, das zu hell wirkte für den Anlass. Sonnenstrahlen drangen durch die halbgeschlossenen Vorhänge und zeichneten helle Streifen auf dem Boden des Kinderzimmers. Franka blinzelte, als sie erwachte, und brauchte einen Moment, um sich zu erinnern, wo sie war. Das Haus, das Zimmer, die Nacht, die Stimme. Sie setzte sich langsam auf, als könnte eine zu schnelle Bewegung das Geräusch zurückholen. Doch es blieb still. Nur das Knacken der alten Holzbalken, das sie seit ihrer Kindheit kannte. Trotzdem fühlte sie sich beobachtet, als würde das Haus selbst darauf warten, dass sie etwas tat. Franka schwang die Beine aus dem Bett und stand auf. Ihre Füße berührten den kalten Boden und ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie zwang sich tief durchzuatmen. Es war nur ein Traum, sagte sie leise, aber selbst in ihren eigenen Ohren klang es nicht überzeugend. Im Flur roch es nach abgestandener Luft und etwas, das sie nicht einordnen konnte. Ein Geruch, der nicht von gestern stammte, sondern von viel weiter zurück. Sie ging in die Küche, setzte Wasser auf und starrte auf die dampfende Tasse, ohne wirklich zu trinken. Ihre Gedanken kreisten immer wieder um dieselbe Frage. Was war im Keller? Sie wusste, dass sie irgendwann hinunter musste. Aber nicht jetzt. Nicht allein. Nicht mit dem Echo der Stimme noch in ihrem Kopf. Stattdessen begann sie, das Haus zu durchstreifen. Raum für Raum. Als würde sie versuchen, sich selbst zu vergewissern, dass alles noch da war, wo es hingehörte. Doch je länger sie sich umsah, desto mehr fiel ihr auf, wie wenig sie eigentlich wusste. Ihre Mutter hatte nie viel über die Vergangenheit gesprochen und Franka hatte nie gefragt. Im Wohnzimmer blieb sie stehen. Auf dem niedrigen Tisch lag ein Stapel alter Briefe, ordentlich gebündelt, mit einer vergilbten Schnur. Franka runzelte die Stirn. Diese Briefe hatte sie noch nie gesehen. Sie nahm das Bündel in die Hand, drehte es um. Keine Absenderadresse, keine Jahreszahl, nur der Name ihrer Mutter in einer Handschrift, die sie nicht kannte. Sie wollte gerade den ersten Umschlag öffnen, als ein Geräusch sie zusammenzucken ließ. Ein dumpfer Schlag. Von unten. Franka erstarrte. Ihr Herz setzte einen Schlag aus, dann zwei. Sie lauschte. Stille. Sie legte die Briefe zurück, als wären sie plötzlich heiß geworden und ging langsam in Richtung Flur. Jeder Schritt hallte in dem alten Haus wieder. Vor der zugemauerten Kellertür blieb sie stehen. Der alte Vorhang hing reglos da, als wäre er seit Jahren nicht bewegt worden. Franka griff nach dem Stoff, schob ihn zur Seite. Dahinter war keine Tür mehr. Nur eine glatte, helle Fläche Mauerwerk, die sich deutlich vom restlichen Flur abhob. Sie wollte sich gerade abwenden, als sie es wieder hörte. Ein Kratzen, ganz leise, wie Fingernägel über Stein. Franka wich einen Schritt zurück. Ihr Atem ging schneller. Sie presste die Hand auf den Mund, um nicht zu laut zu keuchen. Dann ein Hauch, ein kaum hörbares Wispern.
Hilf mir.
Franka stolperte rückwärts, stieß gegen die Wand und blieb dort stehen, unfähig sich zu bewegen. Ihr Atem ging stoßweise, ihre Finger krallten sich in den Putz. Die Kellertür wirkte plötzlich wie ein lebendiges Wesen, das nur darauf wartete, sich zu regen. Sie wollte schreien, doch kein Laut kam heraus. Und genau in diesem Moment, als die Panik sie vollständig erfasste, klingelte es an der Haustür. Der schrille Ton zerschnitt die Stille wie ein Messer. Franka zuckte heftig zusammen, presste eine Hand auf ihr Herz und brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sie gehört hatte. Die Tür. Jemand stand vor der Tür. Sie zwang ihre Beine, sich zu bewegen, löste sich von der Wand und ging wie in Trance durch den Flur. Ihre Schritte fühlten sich fremd an, als gehörten sie jemand anderem. Das Klingeln ertönte ein zweites Mal, ungeduldig, aber nicht aggressiv. Franka öffnete die Tür. Vor ihr stand Jens, ihr Jugendfreund, der Nachbarsjunge von früher, ein Gesicht, das sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und das jetzt eine Mischung aus Überraschung und vorsichtiger Sorge zeigte. »Franka?« sagte er und musterte sie. »Alles okay? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.« Sie öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Worte wollten nicht kommen. Jens hob die Hände leicht, als wollte er zeigen, dass er keine Gefahr war. »Ich habe dein Auto gesehen«, erklärte er. »Wollte nur kurz vorbeischauen und mein Beileid aussprechen. Schauen, ob du irgendwas brauchst.« Franka nickte mechanisch. Sie hörte noch immer das Wispern in ihrem Kopf.
»Hilf mir.«
»Komm rein«, brachte sie schließlich hervor, obwohl sie nicht wusste, warum. Vielleicht, weil sie nicht allein sein wollte, vielleicht, weil sie hoffte, dass ein vertrautes Gesicht die Realität wieder zurechtrückte. Jens trat ein, schob sich die Kapuze vom Kopf und sah sich im Flur um. »Mann, hier hat sich ja kaum was verändert«, murmelte er. Franka zwang sich zu einem schwachen Lächeln. Ja, kaum. Doch ihr Blick glitt unwillkürlich zum Vorhang. Die verschwundene Kellertür, die Mauer und das, was dahinter war. Jens folgte ihrem Blick. Ist da was? Franka schüttelte schnell den Kopf. Nein, nichts. Aber sie wusste, dass es eine Lüge war und sie wusste, dass Jens es merkte. Jens stand im Flur, die Hände in den Jackentaschen vergraben und sah Franka mit diesem Blick an, den sie seit ihrer Kindheit kannte. Ein Blick, der sagte, ich bin hier, egal was ist. Er musste nichts sagen, um sie zu beruhigen, seine bloße Anwesenheit reichte. Du bist wirklich blass, murmelte er schließlich. Setz dich kurz, ich mache uns einen Tee. Franka nickte froh über die Normalität, die er mitbrachte. Sie ging ins Wohnzimmer und ließ sich auf das Sofa sinken. Ihre Hände zitterten noch immer leicht, doch die Panik war abgeklungen, wie eine Welle, die sich zurückzog, aber Spuren im Sand hinterließ. Aus der Küche hörte sie das Klirren von Tassen, das Rauschen des Wasserkochers. Geräusche, die das Haus wieder menschlich wirken ließen. Als Jens zurückkam, stellte er zwei dampfende Tassen auf den Tisch und setzte sich neben sie. Nicht zu nah, aber nah genug, dass sie seine Wärme spüren konnte. »Willst du mir sagen, was los ist?«, fragte er leise. Franka starrte in den Tee, als könnte sie darin eine Antwort finden. »Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich verrückt werde«, begann sie. »Oder ob das Haus...« Sie brach ab. Es klang absurd, selbst in ihren eigenen Kopf. Jens wartete. Er drängte nie. Das hatte er schon als Kind nicht getan. »Ich habe etwas gehört«, sagte sie schließlich. »Gestern Nacht. Und eben wieder.« »Gehört? Was denn?« Sie schluckte. »Eine Stimme.« Jens runzelte die Stirn, aber nicht skeptisch, eher besorgt. »Woher?« Franka hob den Blick und sah zum Vorhang vor der zugemauerten Kellertür. »Von unten.« Jens folgte ihrem Blick. Sein Gesicht veränderte sich kaum, aber sie sah, wie seine Schultern sich anspannten. »Der Keller?« fragte er ruhig. »Der ist doch zugemauert.« »Ja.« Ihre Stimme war kaum hörbar. »Aber ich habe es trotzdem gehört.« Jens lehnte sich zurück, atmete tief durch und nickte langsam. »Okay, dann schauen wir uns das an.« Franka riss die Augen auf. »Was, jetzt?« »Warum nicht?« sagte er mit einem leichten Schulterzucken. »Wenn da unten irgendwas ist, sollten wir wissen, was. Und wenn da nichts ist, dann weißt du es auch.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, ob ich das kann.« Jens legte eine Hand auf ihre. Warm, fest. »Du musst das nicht allein machen. Ich bin doch da.« Ein Kloß bildete sich in ihrem Hals. Diese Worte. Sie hatten ihr immer Halt gegeben. Früher, wenn sie Angst vor Gewittern hatte, später, wenn sie sich in der Schule verloren fühlte und jetzt, in diesem Haus, das plötzlich voller Schatten war. »Okay«, flüsterte sie, »aber nicht allein, keine Sekunde.« »Keine Sekunde«, bestätigte Jens. Sie standen auf. Gemeinsam gingen sie zum Flur, Jens beugte sich vor, fuhr mit den Fingern über die glatte Mauerfläche. »Das ist neu«, murmelte er, »definitiv nachträglich und ziemlich ordentlich gemacht.« »Das hat jemand gemacht, der nicht wollte, dass man merkt, dass hier überhaupt mal eine Tür war«, sagte Jens leise. »Der Vorhang, der hing doch schon immer hier, oder?« Franka nickte. »Ja, meine Mutter hat ihn nie abgenommen.« Jens richtete sich auf. »Okay, dann fangen wir mit dem an, was wir wissen.« Er klopfte leicht gegen die zugemauerte Stelle. »Das hier ist neu, vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, nicht älter.« Franka spürte, wie ihr Herz schneller schlug. »Das heißt, ich war gerade erst ausgezogen, als es passierte.« »Na, wenn wir wissen wollen, was dahinter ist, brauchen wir Werkzeug«, sagte Jens. »Aber das hier«, er klopfte gegen die Mauer, »das ist nicht einfach nur zugemacht, das ist versteckt worden. Wir stemmen sie auf.« Franka wich einen Schritt zurück. »Jetzt?« Jens sah sie an. »Nur wenn du willst.« Sie wollte nicht. Jeder Instinkt in ihr schrie, dass sie die Tür in Ruhe lassen sollte, dass manche Dinge begraben bleiben sollten. Aber dann hörte sie es wieder. Nicht laut, nicht klar, nur ein Hauch, ein Echo in ihrem Kopf. »Hilf mir.« Franka öffnete die Augen. »Ja«, sagte sie, »wir machen es.« Jens nickte. »Gut, dann holen wir das Werkzeug aus meiner Garage.« Er griff nach seiner Jacke. Franka tat es ihm gleich. Doch bevor sie das Haus verließen, drehte sie sich noch einmal zur Kellertür um. und für einen winzigen Moment, so kurz, dass sie sich später nicht sicher war, ob es real gewesen war, glaubte sie ein leises Klopfen zu hören. Der Himmel war grau, als Jens und Franka mit dem Werkzeug zurückkehrten. Jens trug den schweren elektrischen Bohrhammer über der Schulter, während Franka eine Kabeltrommel hinter sich herzog. Der Wind zerrte an ihren Jacken, als wollten selbst die Bäume sie warnen, nicht weiterzugehen. Im Flur des Hauses war es still. Zu still. Franka schob den Vorhang zur Seite und die zugemauerte Fläche kam wieder zum Vorschein. Glatt, hell, fremd. Jens stellte den Bohrhammer ab und beugte sich vor. Das sieht aus, als hätte es jemand in Eile gemacht, murmelte. Der Putz ist sauber, aber die Übergänge irgendwie hastig. Franka nickte. Meine Mutter hat das gemacht, nachdem ich ausgezogen war. Ich war damals selten hier. Vielleicht wollte sie nicht, dass ich es merke. Jens sah sie an. Oder sie wollte nicht, dass du fragst. Ein Kloß bildete sich in Frankas Hals. Sie antwortete nicht. Jens steckte den Stecker des Bohrhammers in die Kabeltrommel. Bereit? Franka atmete tief ein. Ja. Der Bohrhammer erwachte mit einem dröhnenden Kreischen zum Leben. Der Boden vibrierte unter ihren Füßen und Franka zuckte zusammen, als Jens die Spitze gegen die Mauer setzte. Beton splitterte, Staub wirbelte auf und der Lärm füllte das ganze Haus, als würde es protestieren. Nach einigen Minuten stoppte Jens und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Schicht ist dünner, als ich dachte. Das ist wirklich nur zugemacht worden, nicht verstärkt. Warum so schnell? Flüsterte Franka. Weil jemand Angst hatte, antwortete Jens leise. Er setzte erneut an. Stück für Stück brach die Mauer ein, bis schließlich ein Loch groß genug war, dass man hindurchsehen konnte. Jens schaltete den Bohrhammer aus und plötzlich war es wieder still. So abrupt, dass Franka das Blut in ihren Ohren rauschen hörte. Jens leuchtete mit seiner Taschenlampe durch die Öffnung. Da ist alles noch da. Franka trat neben ihn. Der Lichtkegel glitt über Regale voller eingekochter Gläser, Pflaumen, Kirschen, Gurken. Staub bedeckte die Deckel, aber die Gläser standen ordentlich da, als hätte jemand sie gestern erst abgestellt. Das sieht aus, als wäre sie einfach gegangen, flüsterte Franka. Jens nickte. Das ist kein Keller, den man aufgibt. Das ist ein Keller, den man fluchtartig verlässt. Sie erweiterten das Loch, bis Jens sich hindurchzwängen konnte. Er reichte Franka die Hand und sie folgte ihm. Der Geruch von feuchtem Beton und altem Holz schlug ihr entgegen. Vertraut und doch fremd. Der Keller war genauso, wie sie ihn aus ihrer Kindheit kannte. Und gleichzeitig überhaupt nicht. Die Regale standen noch an den Wänden. Voll mit Gläsern, Werkzeug, alten Farbdosen. In der Ecke stapelten sich Kisten mit Kleidung, ordentlich beschriftet. Franka, Sommer 1998. Winterjacken, Bettwäsche. Daneben ein alter Puppenwagen, den sie sofort erkannte. Doch etwas anderes ließ sie erstarren. Auf einem kleinen Tisch lag eine Puppe. Eine, die sie noch nie gesehen hatte. Sie war alt, viel älter als ihre eigenen Spielsachen. Das Porzellangesicht war leicht gesprungen, die Augen glasig, als würde sie sie anstarren. Das Kleid war ausgeblichen, aber sorgfältig genäht, mit kleinen Feinstichen, die nicht nach Massenware aussahen. »Die gehört nicht mir«, sagte Franka leise. Jens trat neben sie. »Sicher?« »Ganz sicher. Ich hatte nie so eine Puppe.« Jens nahm sie vorsichtig in die Hand. »Die ist alt, sehr alt. Vielleicht von deiner Mutter?« Franka schüttelte den Kopf. »Meine Mutter mochte keine Puppen. Sie fand sie unheimlich.« Jens sah sie an. »Na, dann gehört sie jemand anderem.« Franka spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten. »Jemand, der hier unten war?« Jens stellte die Puppe zurück. »Wir sollten weitersehen.« Sie ging tiefer in den Keller. Die Luft wurde kühler, schwerer. Franka spürte, wie sich etwas in ihrem Inneren zusammenzog. Sie standen nun vor der Tür zum alten Nebenraum. Dem Raum, den Frankas Vater früher immer abgeschlossen hatte. Der Raum, in dem sie als Kind nie hatte hineinsehen dürfen. Der Raum, der in ihrer Erinnerung nach Farbe, Metall und etwas Unbestimmten roch, das sie nie benennen konnte. Jens drückte die Klinke herunter. Sie gab nach. »Offen«, murmelte er überrascht. Franka spürte, wie ihr Herz schneller schlug. »Ich war hier nie drin«, flüsterte sie. »Dann wird's Zeit.« Jens schob die Tür auf. und ein kalter Luftzug strich ihnen entgegen. Der Raum war kleiner, als Franka ihn sich vorgestellt hatte, kaum mehr als eine Abstellkammer. Regale voller alter Lackdosen, Lösungsmittel, Gartenchemikalien, ein umgestürzter Eimer, ein verrosteter Spaten, ein Stapel vergilbter Zeitung. Doch das alles nahm Franka nur am Rand wahr. Denn an der Rückwand des Raumes war etwas, das nicht hierhin gehörte. Eine Mauer, grober, dunkler, unregelmäßiger als die neue Mauer oben. Steine, die aussahen, als wären sie mit bloßen Händen gesetzt worden. Fugen, die ungleichmäßig waren. Putz, der bröckelte wie alte Haut. Jens hob die Taschenlampe. Der Lichtfegel glitt über die Wand. Das, begann er, Franka brachte den Satz zu Ende, war früher eine Tür. Jens nickte langsam. Ja, und ist viel älter als die Mauer oben. Franka trat einen Schritt näher. Ihre Finger zitterten, als sie die raue Oberfläche berührte. Kalt, feucht und irgendwie lebendig. Das hat nicht meine Mutter gemacht, sagte sie tonlos. Nein, bestätigt Jens, das hier ist Jahrzehnte alt. Franka starrte auf die zugemauerte Tür. Ein Gefühl kroch in ihr hoch, das sie kaum ertragen konnte. Eine Mischung aus Angst, Erkenntnis und etwas, das sich wie Erinnerung anfühlte, obwohl sie wusste, dass sie diesen Ort nie zuvor betreten hatte. Jens, flüsterte sie, was ist dahinter? Jens antwortete nicht sofort. Er sah sie an und in seinem Blick lag etwas, das sie noch nie bei ihm gesehen hatte. Echte Furcht. Ich weiß es nicht, sagte er schließlich. Aber ich glaube, wir müssen es herausfinden. Franka nickte. Langsam, widerwillig und doch entschlossen. Denn tief in ihr wusste sie, hinter dieser Mauer lag die Wahrheit. Der Abend senkte sich über das Haus wie ein schwerer Vorhang. Jens hatte darauf bestanden, dass sie für heute Schluss machten. Die erste Mauer hatte Stunden gekostet und beide waren erschöpft, staubig, mit vibrierenden Händen vom Bohrhammer. Morgen früh machen wir weiter, mit klarem Kopf. Franka hatte genickt, obwohl jeder Teil ihres Körpers dagegen protestierte. Sie wollte die zweite Mauer sofort öffnen. Sie wollte wissen, was dahinter war. Oder vielleicht wollte sie es auch nicht. Aber die Ungewissheit nagte an ihr wie ein Tier. Jens verabschiedete sich erst, als er sicher war, dass sie sich beruhigt hatte. »Ruf mich an, wenn irgendwas ist«, sagte er, bevor er ging. »Ich bin in 2 Minuten hier.« Franka wusste, dass es stimmte. Jens war immer da gewesen. Doch als die Haustür ins Schloss fiel, fühlte sich das Haus sofort wieder anders an. Schwerer, dunkler, wach. Sie duschte den Staub ab, zog sich frische Kleidung an und versuchte, sich mit einer Tasse Tee zu beruhigen. Doch ihre Gedanken kreisten unaufhörlich um die alte Mauer im verbotenen Raum. Die groben Steine, die unregelmäßigen Fugen, die Kälte, die von ihr ausging. Als sie ins Bett ging, war es bereits nach Mitternacht. Der Wind rüttelte an den Fensterläden und irgendwo im Haus knackte ein Balken. Nichts Ungewöhnliches, nichts, was ihr Angst machen sollte. Doch kaum hatte sie die Augen geschlossen, hörte sie es. Ein Geräusch. Leise, gedämpft von unten. Franka setzte sich auf. Ihr Herz schlug sofort schneller. Nicht die Stimme vom Vorabend, nicht das Kratzen an der ersten Mauer. Diesmal war es anders. Ein dumpfes, rhythmisches Klopfen. Langsam, unregelmäßig, wie jemand, der mit der flachen Hand gegen Stein schlug. Franka hielt den Atem an. Das Geräusch kam nicht von der zugemauerten Kellertür im Flur. Es kam aus der Tiefe, aus der hintersten Ecke des Kellers. Genau dort, wo die alte grobe Mauer stand. Sie stand auf, barfuß, und schlich zur Schlafzimmertür. Der Flur lag im Dunkeln, nur das fahle Licht der Straßenlaterne fiel durch die Gardinen. Das Klopfen hörte nicht auf. Dann ein zweites Geräusch, ein Schaben, als würde etwas Schweres über Stein gezogen. Franka spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten. Sie ging ein paar Schritte den Flur entlang, bevor sie vor dem Vorhang zur Kellertür stand. Ihre Hand zitterte, als sie den Stoff berührte. Sie zog ihn langsam zur Seite. Die Reste der zugemauerten Fläche war still, reglos, tot. Doch das Geräusch kam nicht von ihr. Es kam von unten, von tief unten. Franka presste eine Hand auf ihren Mund. Sie wollte schreien, aber kein Laut kam heraus. Dann hörte sie es. Eine Stimme, gedämpft, verzerrt, wie durch eine Wand hindurch.
Komm zurück.
Franka stolperte rückwärts, stieß gegen die Wand und rutschte daran hinunter. Ihre Hände zitterten unkontrollierbar. Das war keine Einbildung, das war kein Traum. Jemand oder etwas war hinter der alten Mauer. Sie griff nach ihrem Handy. Ihre Finger waren so kalt, dass sie kaum den Bildschirm bedienen konnte. Jens meldete sich nach dem ersten Klingeln. Franka? Sie brachte nur ein Wort heraus.
Keller.
Jens Stimme wurde sofort ernst. Ich bin unterwegs. Sie blieb am Boden sitzen, den Blick auf den Vorhang gerichtet, während die Geräusche langsam verstummten. Jens kam keine 2 Minuten nach Frankas Anruf. Die Haustür flog auf und er stand im Flur noch außer Atem, die Stirn leicht gerunzelt.
Franka, wo bist du?
Sie trat aus den Schatten des Flurs, bleich, die Hände zitternd. Jens Gesicht veränderte sich sofort. Sorge, Wärme, Entschlossenheit. Er ging auf sie zu, legte ihr behutsam die Hände auf die Schultern.
Hey, ich bin da, was ist passiert?
Franka schüttelte den Kopf, unfähig, die Worte zu formen.
Es war wieder etwas. Geräusche, Stimmen, aber jetzt ist weg.
Jens lauschte einen Moment. Nichts. Nur das Knacken des alten Hauses.
Okay, sagte er ruhig. Dann hören wir jetzt gemeinsam nichts.
Er führte sie ins Wohnzimmer, setzte sich neben sie aufs Sofa. Sie lehnte sich an ihn, wie sie es früher als Kind getan hatte, wenn ein Gewitter über das Dorf gezogen war. Jens legte einen Arm um sie, nicht besitzergreifend, sondern schützend.
Bleibst du bei mir?
Fragte Franka leise. Natürlich bleibe ich, antwortete Jens ohne zu zögern. Ich gehe nicht weg. Sie nickte, schloss die Augen. Die Anspannung fiel langsam von ihr ab, Schicht für Schicht. Jens blieb wach, bis er sicher war, dass sie schlief. Erst dann ließ er sich zurücksinken, der Kopf leicht zur Seite geneigt. Irgendwann in der Nacht schlief auch er ein. Franka träumte. Ein Flur, dunkel, endlos, Wände aus kaltem Stein, ein Tropfen, der irgendwo in der Tiefe fiel, und eine Tür, eine schwere, eiserne Tür, die langsam aufschwang, obwohl niemand sie berührte. Dahinter ein Raum ohne Licht, ein Atemzug, ein Flüstern.
Du bist zu spät.
Franka wollte weglaufen, doch ihre Beine gehorchten ihr nicht. Etwas Kaltes strich über ihren Arm, dann ein ohrenbetäubendes Knallen. Die Tür schlug zu. Franka schreckte hoch. Sie lag nicht im Bett, sie lag auf dem Sofa, genau dort, wo sie und Jens eingeschlafen waren. Die Decke war halb auf den Boden gerutscht, ihr Nacken schmerzte vom ungünstigen Winkel. Doch das war nicht der Grund, warum ihr Herz raste. Das Knallen war real gewesen. Ein schweres, metallisches Zuschlagen, wie eine Eisen- oder Stahltür, die mit Wucht ins Schloss fiel. Franka setzte sich auf, atmete flach.
Jens?
Rief sie leise. Keine Antwort. Sie sah sich um. Der Platz neben ihr war leer. Die Decke, die Jens über sich gehabt hatte, lag ordentlich zusammengefaltet auf der Sofalehne.
Jens!
Rief sie diesmal lauter, Panik in der Stimme. Sie stand auf, barfuß und ging in den Flur.
Jens!
Nichts. Nur Stille und das Echo ihres eigenen Herzschlags. Dann, die Haustür öffnet sich. Franka fuhr herum. Jens stand im Türrahmen, die Haare zerzaust vom Wind, eine Tüte mit frischen Brötchen in der Hand. Er sah sie an, überrascht und sofort besorgt.
Franka, alles gut? Du siehst aus, als hättest du einen Albtraum gehabt.
Sie starrte ihn an, unfähig zu sprechen. Dann brach die Spannung in ihr wie ein Damm und sie atmete zittrig aus.
Ich dachte, du wärst weg.
Jens trat ein, schloss die Tür hinter sich und stellte die Brötchentüte ab. Dann zog er sie in eine feste, warme Umarmung.
Ich geh doch nicht einfach weg, sagte er leise.
Ich wollte nur Frühstück holen. Franka schloss die Augen. Sein Herzschlag war ruhig, stabil, echt. Doch tief in ihr wusste sie, das Knallen war nicht die Haustür gewesen. Es war etwas anderes. Etwas unten im Keller. Der Morgen war still. Fast zu still. Jens stellte die Brötchen auf den Tisch, doch Franka konnte kaum essen. Ihr Blick wanderte immer wieder zum Vorhang, hinter dem die zugemauerte Kellertür verborgen lag.
Wir machen das heute, sagte Jens ruhig. Aber erst frühstücken.
Franka nickte, doch ihr Magen war ein Knoten. Sie wollte es hinter sich bringen. Sie wollte wissen, was hinter der alten Mauer war. Und gleichzeitig fürchtete sie die Antwort. Eine Stunde später standen sie wieder im Keller. Der Bohrhammer lag bereit, die Taschenlampen leuchteten die grobe dunkle Mauer an.
Bereit?
fragte Jens.
Franka nickte.
Mach es.
Der Bohrhammer kreischte los. Staub wirbelte auf, Steine splitterten. Die alte Mauer war härter als die erste, unregelmäßig widerspenstig, als würde sie sich wehren. Es dauerte fast 2 Stunden, bis Jens ein Loch groß genug geschaffen hatte, um hindurchzusehen. Er schaltete das Gerät aus. Stille. Nur ihr Atem. Ich schau zuerst, sagte Jens. Er beugte sich vor, leuchtete hinein und erstarrte.
Was ist es? Flüsterte Franke.
Jens antwortete nicht sofort. Dann drehte er sich zu ihr um.
Du musst das sehen.
Franka kroch neben ihn. Ihre Hände zitterten, sie leuchtete mit der Taschenlampe durch das Loch. Der Raum dahinter war größer, als sie erwartet hatten. Kalt, feucht, die Luft stand schwer, als hätte sie seit Jahrzehnten niemand mehr bewegt. Sie erweiterten das Loch gerade so weit, dass sie hindurchsteigen konnten. Kaum standen sie im Raum, hob Jens die Taschenlampe und ließ den Lichtkegel langsam über die Wände gleiten. Franka hielt unwillkürlich den Atem an. An mehreren Stellen zogen sich verblasste, dunkle Schatten über den Beton. Nicht frisch, nicht eindeutig, aber alt, sehr alt.
»Was ist das?« flüsterte sie.
Jens kniete sich hin, betrachtete die Stelle aus der Nähe.
»Ich weiß es nicht. Es ist alt, Jahrzehnte alt, aber es sieht aus, als hätte hier etwas stattgefunden.«
Franka spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Sie ging weiter in den Raum hinein. In der Ecke lag ein kleiner Haufen alter Gegenstände. Eine zerbrochene Haarspannklipp, ein Stofffetzen, der einmal zu einem Kinderkleid gehört haben könnte, ein winziger Schuh, kaum größer als ihre Handfläche. Franka kniete sich hin und hob den Schuh auf. Er war hart, spröde, alt und eindeutig nicht aus ihrer Kindheit.
»Das ist ein Kinderschuh«, sagte sie tonlos. »Ein sehr kleiner.«
Jens antwortete nicht. Er leuchtete weiter. An der Wand gegenüber entdeckte Franka etwas, das ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Polaroids. Alte, vergilbte Sofortbilder mit rostigen Reißnägeln an die Wand geheftet. Die meisten waren verblasst, kaum mehr zu erkennen, nur Umrisse, Schatten, ein Kinderbett, eine kleine Hand, ein Raum, der diesem hier erschreckend ähnlich sah. Franka hob eines der Bilder vorsichtig ab. Auf der Rückseite stand ein Datum, verwischt, aber lesbar.
1996. Das ist das Jahr, in dem ich geboren wurde, flüsterte sie.
Jens trat neben sie.
Franka, das hier ist älter als du. Viel älter.
Sie drehte das Polaroid um. Das Bild war fast vollständig verblasst, aber man konnte noch die Konturen eines kleinen Bettes erkennen. Und etwas Dunkles auf dem Boden davor. Nicht klar, nicht definierbar, aber beunruhigend.
Franka legte das Bild zurück. Ihre Hände zitterten. Hier war jemand eingesperrt, sagte sie leise. Ein Kind.
Jens nickte langsam. Und jemand hat es dokumentiert. Franka schloss die Augen. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Dann sah sie etwas im Staub. Etwas, das nicht alt war.
Ein zweiter Schuhabdruck. Frisch. Deutlich. Nicht von ihr. Nicht von Jens. Jemand war hier gewesen. Vor kurzem.
Jens folgte ihrem Blick. Das ist neu, sagte er. Sehr neu.
Franka spürte, wie ihr Herz raste. Jens, jemand benutzt diesen Raum noch.
Jens richtete den Kegel seiner Taschenlampe auf die massive Eisentür am Ende des Raumes. Franka trat neben ihn. Ihr Blick wanderte über die Bolzen, die Scharniere, die dicke Metallplatte.
»Kann man die öffnen?«,
fragte sie leise. Jens schüttelte den Kopf. Er fuhr mit den Fingern über den Mechanismus, suchte nach einem Griff, einem Schloss, irgendein Ansatzpunkt. »Nein«, sagte er schließlich. »Von dieser Seite aus gibt es keine Möglichkeit. Keine Klinke, kein Schloss, nichts. Die Tür ist komplett verriegelt.« Franka spürte, wie sich ein kalter Knoten in ihrem Magen bildete.
»Also, konnte niemand hier raus?«
Jens nickte langsam.
»Nicht von innen. Wer auch immer hier war, der war eingesperrt.«
Jens sah sich die Scharniere noch einmal genauer an und bekam einen Schreck.
Franka, sagte jetzt leise, diese Tür wurde vor nicht allzu langer Zeit geöffnet. Franka wich einen Schritt zurück.
Aber wie? Draußen ist nichts, keine Tür, keine Treppe.
Jens sah sie an. Dann gibt es einen anderen Zugang. Franka spürte, wie sich alles in ihr zusammenzog. Die Polaroids, die alten Flecken der Kinderschuh, der frische Abdruck und die Stimme in der Nacht.
Mein Vater, flüsterte sie, er hat einen Tunnel, irgendwo draußen.
Jens legte eine Hand auf ihre Schulter. Dann finden wir ihn. Franka nickte, langsam, entschlossen. Denn sie wusste, die Wahrheit war nicht hinter der Mauer begraben, sie war immer noch hier. Und jemand wollte, dass sie sie findet. Der Wind hatte aufgefrischt, als Franka und Jens das Haus verließen. Die Luft roch nach feuchter Erde und altem Holz und der Garten lag still da, als würde er etwas verbergen. Franka führte Jens zum Werkzeugschuppen ihres Vaters. Ein kleiner, verwitterter Bau aus Holz und Blech, der schon in ihrer Kindheit unheimlich gewirkt hatte.
Hier hat er immer gearbeitet, sagte sie leise. Stundenlang, allein.
Jens drückte die Tür auf. Sie quietschte, als hätte sie seit Jahren niemand mehr bewegt. Drin roch es nach Öl, Metall und etwas anderem. Etwas Modrigem. Die Werkbank stand noch da, übersät mit alten Schrauben, Werkzeugen, Holzresten. Ein Schraubstock, verrostet. Ein alter Hocker, ein Regal voller Farbdosen.
Sieht aus, als wäre er gestern noch hier gewesen, murmelte Jens.
Franka nickte. Er hat nie etwas weggeworfen.
Sie ging weiter hinein. Der Boden knarzte unter ihren Schritten. Jens leuchtete mit der Taschenlampe in die Ecken.
Was genau suchen wir? Fragte Jens.
Franka schüttelte den Kopf.
Ich weiß es nicht, aber irgendwas stimmt hier nicht.
Sie gingen in die hinterste Ecke des Schuppens, dorthin, wo ihr Vater früher seine kleine Werkstatt gehabt hatte. Ein Tisch, ein paar Schubladen und ein alter Teppichfetzen, der sonst immer ordentlich an seinem Platz gelegen hatte. Jetzt lag er nicht dort. Er war zur Seite geschoben, halb unter den Tisch geknüllt, als hätte ihn jemand hastig weggerissen. Franka blieb abrupt stehen.
Der Teppich, der lag früher immer genau hier. Immer.
Jens kniete sich hin und leuchtete auf den Boden. Da war sie. Eine Falltür. Schwer. Aus Metall. Mit frischen Spuren von Schmutz auf dem Rand, als hätte jemand mit dreckigen Schuhen draufgestanden, um sie aufzustoßen. Die Falltür stand ein Spalt offen. Jens berührte den Rand.
Franka. Die ist erst vor kurzem benutzt worden.
Franka wich einen Schritt zurück.
Ich wusste nicht, dass es die gibt.
Jens berührte den Griff und zog die Falltür ganz auf. Ein dunkler Schacht tat sich auf, darunter ein enger Tunnel, roh in die Erde gegraben, mit Holzstreben abgestützt. Ein modriger Luftzug stieg ihnen entgegen.
Ich gehe zuerst, sagte Jens.
Franka nickte, unfähig zu sprechen. Jens stieg die Leiter hinab. Die Sprossen knarrten, dann war er unten.
Alles okay, komm.
Franka folgte ihm. Die Luft wurde kälter, je tiefer sie kam. Der Tunnel war eng, kaum breit genug für eine Person. Die Wände feucht, die Erde dunkel.
Das führt direkt unters Haus, murmelte Jens.
Sie ging weiter. Der Tunnel bog leicht ab und endete vor einer schweren Metalltür. Der Metalltür. Doch etwas war anders. Sehr anders. Die schwere Metalltür, die eben noch verriegelt gewesen war, stand jetzt offen. Die Bolzen waren zurückgeschoben, frische Spuren im Staub zeigten, dass jemand sie erst vor kurzem bewegt hatte. Franka blieb wie angewurzelt stehen.
Jens, die Tür war zu, vorhin verriegelt.
Jens hob die Taschenlampe, die Hand angespannt. Dann ist jemand hier reingegangen. Jetzt gerade. Sie traten durch die offene Metalltür zurück in den Raum. Der Anblick traf Franka wie ein Schlag. Das Kinderbett stand noch da. Die Polaroids hingen noch an der Wand. Der kleine Stofffetzen und die Haarspange lagen noch im Staub. Aber etwas fehlte. Der kleine Kinderschuh, der, den Franka vorhin aufgehoben hatte, der lag nicht mehr dort, wo sie ihn hingelegt hatte.
Jens,
flüsterte sie. »Der Schuh, er ist weg!«
Jens drehte sich langsam im Raum. Die Taschenlampe tastete die Wände ab. Hier war jemand. Vor Minuten. Ein Atemzug. Ganz nah. Nicht von ihnen. Franka fuhr herum. Im Eingang des Tunnels stand ein Mann. Schmal. Blass. Die Haare grau, das Gesicht eingefallen. Aber die Augen. Die Augen erkannte sie sofort. Ihr Vater. Franka, sagte er leise. Du hast den Weg gefunden. Jens stellte sich sofort schützend vor sie. Seine Stimme bebte vor Wut.
Was hast du diesem Kind angetan? Fauchte er. Dem Kind, das hier unten war. Dem, dessen Sachen wir gefunden haben.
Der Vater blinzelte langsam. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Kalt, leer. Nur einem? Fragte er. Ist das alles, was ihr gesehen habt? Franka spürte, wie ihr der Atem stockte. Jens spannte sich an.
Du krankes Schwein!
Presste Jens hervor. Was hast du getan? Der Vater hob den Kopf, als würde er über etwas Schönes sprechen.
Ich habe mich gekümmert. Ich habe ihnen einen Platz gegeben. Ein Ort, an dem sie bleiben konnten.
Franka würgte. Jens verlor die Kontrolle.
Du Monster!
Er stürzte auf den Vater zu. Der Aufprall war hart. Beide prallten gegen die Wand. Jens schlug zu, doch der Vater war schneller. Stärker, als sein Alter vermuten ließ. Mit einer plötzlichen Bewegung packte er Jens am Hals und drückte ihn gegen die Wand. Jens rang nach Luft. Sein Gesicht wurde rot.
Hör auf! Rief Franka. Lass ihn!
Der Vater drehte den Kopf zu ihr. Du warst immer anders, sagte er ruhig. Dich konnte ich nicht verletzen. Du erinnerst mich an sie, an meine Schwester. Franka wich zurück. Jens Beine gaben nach. Sie rannte in den Nebenraum, der Raum mit den Lackdosen, der Raum, den sie als Kind nie betreten durfte. Ihr Blick fiel auf die alte Schaufel. Schwer, rostig, sie griff zu. Als sie zurückkam, war Jens Blick glasig. Der Vater drückte fester zu. Franka schrie und holte aus. Der Schlag hallte durch den Raum. Der Vater sackte zusammen. Jens fiel keuchend zum Boden.
Franka, brachte er hervor. Du hast mein Leben gerettet.
Später. Polizei, Blaulicht und Wahrheit. Der Keller war voller Stimmen. Schritte, Kameras, Markierung. Beamte fotografierten die Polaroids an der Wand, andere öffneten Kisten, fanden Kleidung, kleine Schuhe, persönliche Gegenstände.
Das sind Vermisstenfälle aus über 20 Jahren, sagte eine Kommissarin fassungslos. Er hat sie hier unten festgehalten.
Franka stand neben Jens, der eine Decke um die Schultern trug. Er hielt ihre Hand, fest, warm, lebendig.
Es ist vorbei, sagte er leise.
Franka sah auf die Metalltür, auf die Kratzspuren, auf die Polaroids.
Nein, sagte sie. Es fängt erst an.
Epilog. Das Haus war still. Zum ersten Mal seit Tagen war die Stille nicht bedrohlich, sondern leer. Befreit. Die Polizei war fort, die Spurensicherung hatte alles mitgenommen, was sie brauchten. Der Keller war versiegelt, der Tunnel verschlossen. Franka stand im Garten, die Hände in den Taschen, den Blick auf den grauen Winterhimmel gerichtet. Die Luft roch nach feuchter Erde und kaltem Holz. Sie fühlte sich müde, erschöpft, aber nicht mehr allein. Hinter ihr knarrte die Terrassentür. Jens trat heraus, eine Decke um die Schultern, die er sich im Haus geschnappt hatte. Er blieb neben ihr stehen, ohne etwas zu sagen. Er wusste, dass sie Worte gerade nicht brauchte. Nach einer Weile atmete Franka tief ein.
Ich weiß nicht, wie ich das alles verarbeiten soll, sagte sie leise.
Musst du nicht heute, antwortete Jens. Nicht morgen, nicht allein. Sie sah ihn an. Sein Gesicht war noch gezeichnet vom Kampf. Eine leichte Schwellung am Hals, ein Kratzer an der Wange. Und doch wirkte er ruhig, erdend wie immer.
Du hättest sterben können, flüsterte sie.
Jens lächelte schwach. Ich hätte dich nicht allein gelassen. Franka spürte, wie sich etwas in ihr löste. Ein Knoten, der seit Jahren dort gewesen war.
ohne dass sie ihn bemerkt hatte. »Jens«, begann sie, doch die Worte blieben hängen. Er trat einen Schritt näher. »Ich muss dir was sagen«, sagte er leise. »Etwas, das ich dir schon vor Jahren hätte sagen sollen.« Anka blinzelte. »Was denn?« Jens holte tief Luft. »Ich habe dich immer geliebt.« Sie erstarrte. Nicht vor Schreck, sondern weil sie plötzlich verstand, wie selbstverständlich seine Nähe immer gewesen war. Wie sehr er sie getragen hatte, wie sehr sie ihn gebraucht hatte und wie sehr sie ihn wollte, ohne es je zu benennen. »Jens«, flüsterte sie. »Ich glaube, ich hab's immer gewusst.« Er lächelte, ein warmes, vorsichtiges Lächeln. »Darf ich?«, fragte er leise. Franka nickte. Jens legte eine Hand an ihre Wange, sanft, als hätte er Angst, sie könnte zerbrechen. Sie schloss die Augen, als er sich zu ihr beugte. Der Kuss war kein stürmischer, kein verzweifelter. Er war ruhig, zärtlich, ein Versprechen. Als sie sich lösten, lehnte Franka die Stirn an seine. »Bleibst du bei mir?«, fragte sie. »Immer«, antwortete Jens. Sie standen noch lange dort, im kalten Garten, eingehüllt in der Decke und in die Stille, die endlich nicht mehr drohte. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sich Franka sicher. Nicht, weil das Dunkel verschwunden war, sondern weil sie wusste, dass sie ihm nie wieder alleine gegenüberstehen musste.